So, meine Damen und Herren, wir eröffnen unsere heutige Sitzung. Wie ich vorhin hörte, haben wir das Glück, dass heute noch kein Fußballspiel ist. Also sind wir vollzählig, so gut wie. Ich darf vor allem begrüßen unseren Gast, Herrn Dr. Böttcher. In dem Zoo der, sagen wir mal, Universitätsraubtiere haben Sie ja neulich unsere Geldkatze erlebt, nämlich Frau Kessler. Und heute kommt der Baulöwe, Herr Dr. Böttcher, zu uns. Und dann habe ich auch die Chefin des Rechenzentrums gegeben. Ich habe mir überlegt, was passt bestimmt der Tiger der Datenverarbeitung. Also irgendwie. Sie wissen, dass Sie wirklich das große Glück haben, dass Sie die Spitzen der Verwaltung zu uns kommen und Sie nicht so bald wieder die Gelegenheit haben, Einblick in die Universitätsverwaltung, Ihre Möglichkeiten und Probleme zu nehmen. Aber das sei genug der Rede. Herr Dr. Böttcher ist der Chef aller Bauten. Und wir kennen uns ziemlich lange, am Anfang haben wir uns ab und zu gestritten, das ist so, aber im Allgemeinen haben wir uns dann gut vertragen, denn ich muss Ihnen sagen, somit das Geilste finde ich bauen. Also Häuser schön machen, neu machen, das ist das Herrlichste, was es gibt und da vertragen wir uns dann immer, nur die Mittel reichen nicht. Herr Böttcher, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank für die Vorrede. Und
ich muss noch eins, unsere Protokollanten. Ja, die vergesse ich immer. Henrik Babanow, dann kommt Stefanie Rittmann, dann habe ich Julia Mahnke und Anne Voss. Die haben heute das Protokoll. Bitte, jetzt aber.
Herzlichen Dank für die Vorrede. Ganz herzlichen Dank an Herrn Brüger, der das Zeitzeugenseminar ins Leben gerufen hat. Und herzlichen Dank an Sie, die Freitag nach 1, jeder macht seins, noch hier sind und hier zuhören wollen. Außerdem ist es nicht so oft, dass ich vor so einer größeren Gruppe ganz junger Leute spreche, denn die Leute, die im Baugeschäft, im Planungsgeschäft sind, sind ja zumindest aus dem Studium raus und zum großen Teil auch, graue Haare, etwas älter. Aber das liegt ganz einfach an der Demografie. Ja, Zeitzeugenseminar. Ich will Sie gerne ermutigen, zwischendurch zu fragen, aber Sie können natürlich auch, so wie es das vorsieht, nach den 45 Minuten, ich habe das nicht probiert, ich weiß das nicht, ob das klappt, wie es hinkommt, das werden wir sehen. Wenn es Ihnen langweilig ist, dann buhen Sie oder irgendwas, geben Sie mir das zur Kenntnis, dann würde ich natürlich aufhören. Ich muss noch eine Bemerkung machen, Zeitzeugenseminar. Man hat ja so das Gefühl, wenn man diesen Begriff hört, ne, da kriegt man ein bisschen Ehrfurcht, ne? Zeitzeuge. Die Universität ist 600 Jahre und ich bin jetzt 20 Jahre, noch nicht mal 20 Jahre an der Universität Zeitzeuge. Aber wir oder ich bin sicherlich in einer auch interessanten Zeit an der Universität gewesen, die in den Anfang der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre besonders interessant war und nun inzwischen in den Trott, ich will nicht sagen der Gleichförmigkeit, aber in den Trott der Normalität Planungsprozesse gerät, wobei eine Universität, die unwahrscheinlich viel Geld braucht, und ich hatte gerade eben auf dem Hof eine Kleinstdiskussion mit dem ehemaligen Pressesprecher der Universität, der mich vorbereitet hat, Knut sagt er, bei uns gehen die Wellen hoch, da eskaliert was. Die kriegen einen Forschungsneubau im Maschinenbau und haben sich jetzt schon im Vorhinein, weil dadurch 300 Quadratmeter Fläche verloren gehen, auf denen jetzt die hochherrschaftlichen Autos, ihre Autos und die der wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter stehen dürfen, sagen sie jetzt, da ist das Problem. Und nun frage ich mich, wo ist der Kompromiss? Ich kriege neue Labore, was ist wichtiger? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann zur Arbeit zu kommen oder auf das neue Labor zu verzichten. Also alles geht nicht. Und das ist so der Kreis, in dem ich mich seit 18, 19 Jahren tummle. Das hat dazu geführt, dass ich inzwischen grau bin. Ich möchte meinen Vortrag kurz vorstellen, dann Tätigkeitsbild, mein Tätigkeitsbild, unser Tätigkeitsbild der Verwaltung an der Universität und dann mit Ihnen einen Ausflug machen in die Universität. Sie sind ja teilweise nur wenige Jahre, je nach Geschwindigkeit Ihres Studiums, in der Universität und erleben dann, hören, wir machen eine Umzugsplanung. Sie müssen wohl möglich auch schon sagen, wo kommen wir hin, sprechen mit Ihrem Assistenten oder Professorin. Der erzählt Ihnen auch ganz stolz, jetzt ziehen wir bald um. Und dann ist Ihr Studium zu Ende, die Planungen sind immer noch da, Sie kommen später nach Rostock, Sie fragen wieder, die Planungen sind noch immer da. Und insofern ist es interessant, mal so einen Zeitraum von fast 20 Jahren zu sehen. Dann, Knut Böttcher ist mein Name, geboren 5.4.1952, gerade 58 Jahre alt geworden, habe zwei Kinder, die Tochter hat ja auch an der Universität studiert, bald stopp, zurück, aber ist auch nicht so wichtig, Tochter hat ja auch an der Universität studiert, Mein Sohn hat einen Beruf gelernt und ist Meister. Beide sind in der Gegend von Rostock tätig. Verheiratet bin ich seit 1972. Glücklich und zufrieden, habe den Werdegang eines normalen Bürgers in der DDR mit der Schulbildung. Jetzt muss ich doch nochmal zurück. So, nein, beruflicher Werdegang, das kommt nochmal zurück. Also die typische 10. Klasse Polytechnische Oberschule. Dann habe ich eine Lehrausbildung gemacht. Mit der Lehrausbildung war die Reifeprüfung verbunden, also Lehrausbildung mit Abitur. Ich habe Maschinenbauer gelernt in der Volkswerft in Stralsund. Dann habe ich ein Studium aufgenommen an einer, heute würde man sagen, Hochschule, Ingenieurhochschule. Das war früher die Seefahrtsschule, heutiger Standort in Warnemünde am Ortseingang, Fachbereich Seefahrt der Fachhochschule Wismar oder University of Appliance und weiß nicht was noch. Dort habe ich abgeschlossen mit dem Diplom und bin dann von der Einrichtung weggegangen, weil ich aus einer Pädagogenfamilie komme und dachte, nach dem Studium, was mir schon interessant war, versuche ich es als Lehrer. Ich habe also im Jahr 76, 77 als Lehrer für die berufstheoretischen, hier steht technische, das ist egal, Fächer an der Berufsschule der hiesigen Neptunwerft, die es heute nicht mehr gibt, grüne Wiese, hoffentlich kommt was Schönes drauf, gearbeitet und habe die Maschinenbauer, Schweißer und sonstige Gruppen in den Fächern Fachkunde, Werkstofftechnik, Fachzeichnen und so weiter unterrichtet. Habe nach einem Jahr festgestellt, dass das doch nicht ganz das ist, was ich wollte. Bin zurück in meine Studienstätte als leitender Laboringenieur nach Warnemünde und habe dort zunächst das Schweißlabor unter mir gehabt mit drei Mitarbeitern. Das gehörte zu einem Institut. Da gehört auch die Werkstoffkunde dazu, die Werkstofftechnik. Und habe dann in der Zeit nachher mehrere Labore dazu bekommen, die Labore eines großen Institutes, würde ich das heute vergleichen, früher hieß es die Sektion, und habe in der Zeit, also von 77 bis 84 auch an wissenschaftlich gearbeitet, an einer Dissertation, an einem sehr praxisbezogenen Thema, was heute, zu DDR-Zeiten hat man nicht gedacht, dass es so boomen würde. Wir haben eine Technologie, eine Anwendungstechnologie entwickelt und eine Technik entwickelt und gebaut als Prototyp, dann für einen Einsatz in einem Kernkraftwerk der DDR, Kernkraftwerk Rheinsberg. Dort war alle 7, 8 Jahre im Reaktor eine Revision durchzuführen, also gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Und zu dieser Generalrevision musste aber ein thermischer Schild, der also dafür sorgt, dass die radioaktive Strahlung möglichst gefangen bleibt in diesem Reaktor, der musste getrennt werden unter Wasser. Und dafür haben wir Technologien erarbeitet. Das war so eine kleine, aber feine Forschungsgruppe. Ich würde sagen, heute spricht man so von Leuchtturm, ein kleiner Leuchtturm in der DDR in Warnemünde, Technologien unter Wasser zu entwickeln. Und der Einsatzbereich, da wir keine Offshore-Bereiche hatten, Erdölförderung auf der Ostsee gab es nicht, war dann in Kernkraftwerken unter einem Wassermantel zum Beispiel so etwas zu tun. Heute wird das nicht mehr thermisch getan, heute wird das mit großen Sägen auch unter Wasser getan. Das steht in der Presse, Deutsche aus dem Kernkraftwerk Greifswald sind in Sibirien und zerlegen da die ganzen Atom-U-Boote der ehemaligen Sowjetunion. Das war also die Teilzeit als Laboringenieur in Warnemünde. Dann dachte ich mir, das ist eine enge Strecke. Das war ja mitten DDR noch, 84, eigentlich so Einbahnstraße. Es geht nicht weiter. Und dachte mir, Mensch, Verwaltung ist groß, technische Verwaltung, lernst was dazu. Habe ich mich beworben in Warnemünde, bin Direktor für Technik geworden. Das ist gewachsen aus der Verantwortung für diese ganzen Laborbereiche, für die Instandhaltung, für die Maschinenbeschaffung und so weiter. Und war dann in Warnemünde bis über die Wende Direktor für Technik. Dann gab es, wie Sie alle wissen, ja das eine oder andere Personalproblem. An der Universität wurde die Stelle des Direktors oder Dezernent, hieß es dann ja auf einmal neu ausgeschrieben. Ich habe mich beworben in einer großen Auswahlkommission, was ich noch nicht kannte. Professor Kiso, inzwischen verstorben, war damals ein ganz bewegter während der Wende. Damaliger Prorektor und dann noch einige, die ich jetzt nicht mehr vor Augen habe, haben mich da in diesem Auswahlgespräch sehr zur Brust genommen und irgendwann habe ich dann positive Antwort gekriegt, ja, Sie sind's. Und dann bin ich am 15. August 1991 in die Universität gekommen. Wie sah das damals aus? Es waren eigentlich noch die Strukturen, die vor der Wende bestanden, aber die Direktorate hießen Dezernate, das ist kein großer Unterschied, und der frühere Verwaltungsdirektor hieß jetzt Kanzler. Wir hatten einen Kanzler an der Universität. Das waren sind die tradierten Begriffe, die aus den alten Bundesländern als erstes gekommen sind. Dadurch hatte sich nichts geändert. Das heißt, nach der Wende wurde auch sehr viel in den alten Bundesländern, also bei uns hier, darüber gesprochen, ihr in der Verwaltung habt sowieso nichts mehr zu tun. Und ihr in der technischen Verwaltung, die ja in der DDR mit großen Bauhöfen kombiniert war. Also wir haben in der Universität früher, ja, ich weiß jetzt nicht wie viele, 60, 70 Bauhandwerker gehabt. Die haben gemalert, die haben gemauert, die haben geputzt, die haben gefliest. Die haben also die Unterhaltung der Universität in eigener Regie durchgeführt und haben auch kleinere Bauten errichtet, die dann vielleicht den Charme der DDR noch hatten, Flachbauten, Flachdach und innen, aber trotzdem Lehre und Forschung, immerhin auch zu DDR-Zeiten, ja, im Vergleich auf gutem Niveau leisten konnten. In dieser Zeit, kurz nach der Wende, gab es dann sehr viele Kontakte zu den Universitäten und Hochschulen der alten Bundesländer. Die alten Bundesländer haben seit den frühen 70er Jahren eine Arbeitsgemeinschaft der technischen Abteilungen der wissenschaftlichen Hochschulen gehabt. Zu denen sind wir eingeladen worden. Ich erinnere mich da noch an 1990 in Berlin, das erste Mal die Ostleute alle mit den Westleuten zusammen. Erfahrungsaustausch war einfach toll. Und da kam auch die Sicherheit wieder. Nee, also ganz den Bach runter geht das in der Universität mit der technischen Verwaltung ganz bestimmt nicht. Zwischenzeitlich hatten sich, das muss man sagen, auch viele Leute abgesetzt, auch die Leistungsträger. Die hatten sich in der Wirtschaft inzwischen Arbeitsplätze gesucht oder sich selbstständig gemacht oder in die alten Bundesländer gegangen in den ersten Wochen nach der Wende, weil da ja doch an verschiedenen Stellen die Möglichkeiten bestanden. Ich hatte so etwas vor und wollte in meine Wissenschaftsstrecke zurück, hatte mich in einem Ingenieurbüro in München, in Frankfurt am Main, beworben. Die Leute waren da, das war alles in Tüten und Papier. Bin mit meiner Familie runtergefahren, um zu gucken, wie die Familie, meine Kinder waren damals klein, aber helle schon. Und wir waren in Frankfurt am Main, haben uns die Stadt angeguckt, waren im Taunus und sind mit der sicheren Überzeugung zurückgefahren, da gehen wir nicht hin. Diese saubere Sterilität, dieses moderne, es fehlte die kleine Schmuddelecke. Und ich glaube, die Entscheidung war damals gut. Inzwischen sieht es ja hier besser aus als in Frankfurt am Main. Und inzwischen haben wir diese Schmuddelecken auch nicht mehr so, hängen wir denen nicht mehr nach, wie vielleicht zu der ersten Zeit nach der Wende, als wir in die alten Bundesländer gefahren sind. Was haben wir getan? Wir haben aus den Erfahrungen der alten Bundesländer kombiniert mit unseren Erfahrungen aus der, ja, knappen Zeit, aus der Zeit, wo wir mehr organisieren konnten wir sehr gut, denn wir haben aus dem Nichts oder mit wenig trotzdem ja in der Universität und in meiner vorherigen Einrichtung viel geschaffen. Das heißt, wir haben die Strukturen überplant, wir haben überlegt, wie können wir am besten die Aufgaben bewältigen und haben eine neue Struktur entwickelt und Teilbereiche aus der Universität, die in die sogenannten Landesbauämter gegangen sind, sind dann auch ausgegliedert worden. Das war dann um 91. 91 war ein ganz wesentliches Jahr, ein ganz wichtiges Jahr, das werden Sie in anderen Seminaren wohl schon gehört haben. Es war das Jahr, in dem die Übernahmeverfahren, die Strukturen, habe ich was gemacht? Die Strukturen waren fest entwickelt, also sie waren entwickelt, die Strukturen. Sie mussten jetzt mit Personal gefüllt werden. Und da gab es das Übernahmeverfahren, was die fachliche Qualifizierung in einer Gruppe von Juroren jeweils feststellen sollte. Auf einen Posten durfte ja nur einer und beworben hatten sich 10. Denn es musste ja wesentlich reduziert werden. Und dieses Übernahmeverfahren setzte zunächst außerdem voraus, dass das sogenannte Ehrenkommissionsverfahren, das Ehrenverfahren, also Vergangenheit, keine Stasi-Kontakte, kein IM und so weiter, abgeschlossen sein musste. Das war also wirklich eine ganz schwierige Zeit und auch eine für mich, der aus Warnemünde kam, in Warnemünde schon dieses Ehrenverfahren über mich ergehen lassen hatte, sonst wäre ich ja hier nicht eingestellt worden. Ich saß dann so als Neuer da, hatte Bewerber aus der alten Universität auf die Posten und saß mit dreien meiner Mitarbeiter und sollten nur den richtigen Treffer machen. Es war, und dabei hat es dann natürlich auch ganz große persönliche Enttäuschung gegeben, denn Leute, die mit Sicherheit überzeugt waren von sich, sie wären sehr gut, ob sie die Besten gedacht haben, weiß ich nicht, aber sie wären sehr gut und sie würden auf jeden Fall den einen oder anderen Posten kriegen. Die sind am nächsten Morgen, haben sie den Bescheid gehabt, ihr habt keinen, die sind kopflos durch die Gegend gelaufen. Ne? Denn damit waren sie raus aus der Universität, waren raus aus dem Erwerbsleben und waren ja teilweise 40, 50 und standen dann auf der Straße. Das war also Übernahmeverfahren, was naja, schon eine schwierige Episode im Arbeitsleben, im Anfang des Arbeitslebens hier an der Universität war. Dann ging es weiter, Übernahme war geklärt, wir hatten viele Leute an Bord, trotzdem noch viele Leute an Bord. Organisationsuntersuchung, man traut dem eigenen Bereich ja eigentlich wenig. Das Bildungsministerium und die Universität hat von außen eine Organisationsuntersuchung organisiert. Die Firma Mummert und Partner hat die gesamte Verwaltung der Universität, nicht nur meinen Bereich, sondern die gesamte Verwaltung und auch Verwaltungen in den Fakultäten, dort sind ja auch noch Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, untersucht und zum Schluss festgestellt, wie wir uns in der Zukunft strukturieren sollten. Das haben wir dann getan. Da sind die Schwachen, sage ich mal, das, was jeder weiß, das ist heute noch so, die Reinigungskräfte sind outgesourced worden. Das vergeben wir fremd. Das hätten wir auch selbst machen können, hätten wir Mummert und Partner nicht gebraucht. Die Hausmeister sind reduziert worden, beziehungsweise umgekehrt. Sie sind rausgewachsen und die Hausmeisterbereiche sind wesentlich vergrößert worden. Und wir haben zum Beispiel, das war damals eine wichtige Aufgabe mit Frau Dr. Radloff vom Rechenzentrum, die Kommunikation unter dem Aspekt Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Bereichen geben immer Schnittstellenverluste. Da reibt man sich, da ist man sich nicht einig. Also haben wir gesagt, alles was Kommunikation bedeutet, über PC, über die Netze gehört und die Telefonie, die bei uns war, gehört in einen Hand und die haben wir dann in das Rechenzentrum gegeben. Ja, dann gab es, das sehen Sie hier auf der Folie im unteren Bereich, ich kann mich auch mal umdrehen, ich spreche immer so vielleicht, im unteren Bereich, wir waren 2002 fast 82 Stellen, jetzt 67 Stellen, 2017 55 Stellen. Das machen wir nicht alles ganz freiwillig. Denn wir sind auch der Meinung, mit mehr Stellen kommt mehr rüber. Aber das Land, und das lesen Sie auch jeden Tag in der Zeitung, hat ein Programm, die Verwaltung ist zu teuer, der öffentliche Dienst ist sehr teuer und es gibt ganz harte Regularien, in welchen Zeitabschnitten wie viele Stellen einzusparen sind. Sicher geht das nach 2017 weiter. Ich weiß aber nicht, wohin es führt. Ich bin der Überzeugung, in meinen Bereichen, dass wir die Struktur, die ich Ihnen jetzt gleich nochmal zeige, in 2017, dass wir mit dieser Struktur, DZN, ich mit meiner geschäftsführenden Assistentin und diesen vier Referaten mit insgesamt 2017 55 Personen die Universität als Dienstleister in der Universität, so wie es unsere Hauptaufgabe ist, auch gestalten können, für Sie da sein können.
Okay.
Das heißt, wir fühlen uns als Dienstleister für Sie und ich kriege bei den verschiedensten Anlässen auch mit, dass Sie und auch die Mitarbeiter der Universität das zwar theoretisch wissen, aber so der ganz kleine Weg, mir eine Mail schreiben, bei mir in der Parkstraße liegt seit dem Winter noch der Splitt auf der Treppe. Wann kommt er weg? Das passiert ja nicht. Das höre ich dann in irgendwelchen Veranstaltungen der Universität. Die schaffen es ja nicht einmal, den Schnitt von der Treppe zu nehmen. Also ich möchte Sie ermutigen, wir sind wirklich für Sie da und für die Universität. Was wir nicht wissen, denn auch wir sind betriebsblind. Das ist so, wenn man ganz lange da ist und die Treppe hochgeht, vielleicht hatte ich den vergessenen Schnitt schon unter den Füßen. Aber eine kleine Mitteilung und heute Sie simsen den ganzen Tag an meine E-Mail-Adresse oder an die meiner Sekretärin und schon ist es zumindest im Lauf. Und das wird gemacht. Davon können Sie überzeugt sein, vielleicht nicht taggenau. Wir sind also Dienstleister, wir fühlen uns so und wollen es in der Zukunft sein. Was machen wir in der Universität? Wir sind gestartet, da waren wir ca. 200 Objekte über die ganze Stadt verteilt. Herr Professor Krüger ist ein Beispiel. Als er an die Universität gekommen ist, saß er in der Rosa-Luxemburg-Straße, ich weiß nicht, 24.
Kürzplatz
4, aber Rosa-Luxemburg-Straße ging dran vorbei. Kürzplatz 4. Und Herr Krüger war der Meinung, dass die Unterbringung erstens nicht besonders ist, aber das größte Ziel, sein Ziel war, dass mit der Bibliothek das haut gar nicht hin, dass jedes dieser Kleinstinstitute, die Geschichte hat da am Kölzplatz eine kleine Bibliothek, der andere Bereich hat in einer anderen eigentlich Wohnvilla seine Bibliothek und die Studenten, die laufen von Pontius bis Pilatus und kriegen keine Literatur, weil überall nur geöffnet ist von 7:30 bis 8:30, vielleicht auch mal von 19 Uhr bis 20 Uhr, was vielleicht studentenfreundlich ist, aber dazwischen nichts. Das war eins der größten Probleme und das ging nur durch Konzentration. Das haben wir. Wir hatten also viele unwirtschaftliche Standorte über die Stadt verteilt. Das ist nach 1945 so gewachsen. Es sind viele Wohnvillen zu Universitätsgebäuden gemacht, die eigentlich wirklich zum Wohnen dienten, aber nicht für wissenschaftliche Arbeit. Für die Philosophen vielleicht noch eher, weil die ihre kleine anheimelnde Atmosphäre dort hatten. Aber wir haben ja auch die Chemie zum Beispiel heute noch, die technische physikalische Chemie, in der Hermannstraße, auch das ist eine Wohnvilla. Das ist also, ja, hoffentlich bald Geschichte, ist auch. Der Gebäudebestand war schlecht, grundinstandsetzungspflichtig. Sie müssten heute nach Tschechien fahren, um das zu erleben. Nicht nach Prag, da sieht es auch fantastisch aus, sondern nach Tschechien in die kleineren Orte fahren, um nochmal rückversetzt zu werden in die Situation, wie es damals hier aussah. Tatsächlich, ich war jetzt gerade da, es ist traurig, Prag ist fantastisch, aber alles andere sieht noch so aus wie in der DDR, denn sie haben den großen Bruder, sage ich mal nicht, die alten Bundesländer, die mit diesen massiven Geldmitteln ja hier tatsächlich eingestiegen sind. Die technischen Gebäudeausrüstungen waren veraltet, es war wirklich ein historischer Gebäudebestand und die Struktur entsprach nicht den baulichen Anforderungen. Das Ziel, 1990 erklärt, 91 erklärt, vielleicht auch 89, da war ich noch nicht hier, aber wir haben es auf die Fahnen geschrieben mit den ersten umfassenden Planungen. Vier Standorte, noch einmal zurück, bitte. Vier Standorte, und zwar der Universitätsplatz für die Philosophie und die Theologie und die Teile der Verwaltung, Universitätsleitung. Die Ulmstraße, Parkstraße für die Teile der philosophischen Fakultät, für wenige Teile der philosophischen Fakultät, die Juristen, die jetzt noch nicht Namen sind, und die wirtschaftssozialwissenschaftliche Fakultät. Das Klinikum in der Schillingallee mit wenigen Außenstellen in der Doberaner Straße und der größte Universitätsstandort in der Rostocker Südstadt mit den mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen, den ingenieurwissenschaftlichen, agrar- und umweltwissenschaftlichen, zentralen Betriebseinheiten, Bibliothek, Mensa. Das ist das Ziel gewesen und auf diesem Weg zu diesem Ziel sind wir, wenn man das so in diesem Tortendiagramm mal darstellt, doch ein Stückchen vorangekommen, denn wir sehen, dass wir 1994 in der Südstadt erst 33% hatten, 2011 sind es 46. Die Innenstadt war wegen dieser kleinen, aber vielen Wohnvillen, Baracken und ähnlicher, wenn man das sehen, noch 24% ist 2006, 21% jetzt wieder etwas angestiegen. Aber wir sehen, dass die sonstigen Bereiche eben drastisch abgenommen haben und die Großstandorte wirklich zu dem werden, was sie sein sollen, damit auch Sie Ihr Studium effizient gestalten können. Kurze Wege, Wechselzeiten zwischen den Vorlesungen, die Sie ja sicherlich, Sie kennen es am eigenen Leib und können es genug beklagen, denn es klappt ja doch nicht immer so mit der Studienablaufplanung. Nochmal kurz Zahlen zur Größe der Universität. 170.000 Quadratmeter Nutzfläche. Ich habe da, das ist mir einfach zu sensibel, ich bin ein Mensch vom Bau und da komme ich nicht mit klar.
Also, was brauchen
nochmal zurück, diese Zahlen der Universität, ja. Bitte. Nochmal, noch, da. Gut. Sie sehen hier 170.000 Quadratmeter Nutzfläche, entspricht ungefähr, wenn man so ein Einfamilienhaus, was Sie alle kennen, vielleicht Ihre Eltern drin wohnen, von 120 Quadratmetern 1.400 Häuser. Das heißt, es ist eine stattliche Stadt, die die Universität flächenmäßig darstellt. Die müssen gereinigt, beheizt, mit Elektro versorgt werden, entwässert, bewässert. und alle anderen Dinge, die so in der Universität stattfinden müssen, abgesichert werden. Die Studierenden, das wissen Sie, über 15.000 inzwischen, über 15.000, hätte vor 10 Jahren kein Mensch dran geglaubt. Wir waren vor 10 Jahren bei 8.000, hat zerquetscht. Jetzt haben wir 15.000, das klappt immer noch. Das ist für mich auch immer wieder eine Frage. Vor 10 Jahren haben wir gesagt, die Universität ist viel zu klein, Seminarräume, Hörsäle fehlen. Jetzt sind wir 15.000, fast das Doppelte. Sie beklagen sich zu Recht, sie protestieren auch, aber dass das Drama so groß ist, dass wir am Sonntag Vorlesung halten müssen, kenne ich noch nicht. Dass wir am Sonntag Vorlesung halten müssen, ist eine ganz große Ausnahme, wenn am Sonntag Vorlesungen wegen fehlender Hörsäle gemacht werden müssen. Gab es auch noch nicht. Das heißt, und am Freitagnachmittag gucken Sie in Ihre Pläne, Sie sind hier das tollste Beispiel, dass am Freitagnachmittag was passiert. Gehen Sie in die Universität am Freitagnachmittag, ist auch nichts mehr los. Das heißt, die Aussage, wir haben zu wenig Flächen, muss man immer durch die Brille sehen, was für einen Anspruch stellen wir. Wollen wir nur von Montagmittag bis Freitagmittag machen oder gehört es sich auch für einen Studenten und für einen Professor und für mich am Montag doch um 7 oder um 8 Uhr dazustehen und am Freitag um 19 Uhr nach Hause zu gehen. Also da muss man sich beim Anspruchsdenken auch immer so ein bisschen vor den Spiegel stellen, wie würde ich das zu Hause machen, wenn ich das mit eigenem Geld bezahlen müsste. Jetzt habe ich genug gesagt, so altväterlich will ich nicht daherkommen. Gesamtbudget, was ich in meinem Bereich zu verantworten habe, sind 7,5 Millionen. Universitätsgesamtbudget ist ungefähr 100 Millionen. Diese 7,5 Millionen geht also draus für Wärme, Licht, Sauberkeit und so weiter und so fort. Reparaturen, aber es ist nicht das Bauen. Das Bauen ist noch ein Budget obendrauf. Jetzt kommen wir zu den interessanten, oder vielleicht, weil ein bisschen farbiger als Zahlen und Ursätze. Hier sehen Sie die Großstandorte der Universität. Ich muss jetzt immer aufs Mikro achten, oder nicht,
ja, Herr Professor Füßer? Ja, bitte.
Innenstadt, mein Pointer ist etwas energieschwach. Ulmenstraße mit der Parkstraße, der zweite Großstandort. Das Klinikum in der Schillingallee. Und die große Ellipse hier in der Südstadt mit dem Campus unterhalb der Bibliothek und Mensa. Naturwissenschaften, wo ich Ihnen nachher noch einiges zeigen werde, was jetzt ja, wo die Informatik Rohbau fertig ist. Dieses ist der Bestandsstandort der Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, teilweise Elektrotechnik und hier die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät. Wir beginnen mal hier in der Innenstadt. Wir befinden uns heute in dem Haus, in einem Seminarraum. Das Haus ist der Philosophischen Fakultät zugeordnet. Ich denke, es wird auch so bleiben. Für die Philosophische Fakultät, und das sind Sie, wird es in den nächsten 3 bis 5 Jahren doch gravierende Verbesserungen geben. Sie sind bisher auch, das muss ich sagen, so doll nicht bedient worden. Denn Ihr Zehngeschosse hat den Charme eines Bürohochhauses. Es war ja auch das MFS-Bürohochhaus. Es hat nicht den Charme einer Bibliothek, einer wissenschaftlichen Bibliothek, wobei man vielleicht auch in diesen kleinteiligen Räumen gut, wenn man sein Buch findet, gut studieren kann. Aber es ist eben nicht angetan, und so hat es mir mal ein vergangener Rektor gesagt, das ist kein Philosophiegebäude. Das kann ich unterstreichen, dass das kein Gebäude für die Philosophie ist, wo man der Philosophie freien Lauf lassen geben kann. Also, die Philosophie wird, nachdem die Physik in diesem Jahr noch mit einem Neubau begonnen wird in der Südstadt, die sitzt ja hier in diesem Gebäude, hier auf dem Hof, dort drüben, ist von außen schon saniert, innen sieht sie auch ganz fassabel aus, die wird neu, wird entsprechend hergerichtet ab 2013, da zieht Ihre Fakultät sozusagen als Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät ein. Das wird dann also 2014 frühestens sein. Das Hauptgebäude der Universität, von außen schön seit 15 Jahren, von innen pfui, seit vielen, vielen Jahren. Aber es ist gelungen, jetzt mit dem Land die Gesamtsanierung zu streiten. Es wird ja saniert. Hier sehen wir mal das Bild von außen, dann die Fassade, die ja von polnischen Restauratoren nach der Wende schon sehr anstrengend gemacht worden ist. So sieht es momentan aus. Es ist in großen Teilen entkernt, das Hauptgebäude. Die Philosophische Fakultät, und das ist das Ziel, erhält in dem Bereich, wo früher die Mathematik saß, also wenn Sie vor dem Hauptgebäude stehen, der linke Flügel, das neue Museum ist der Name, weil es mal als Museum projektiert und auch gebaut worden ist, also großräumig. Dort werden Sie Seminarräume haben, Hörsäle haben, Nicht zurück, Hause. Das ist zum Hauptgebäude zu sagen. Fertigstellung des Hauptgebäudes ist 2012. Also wenn Sie sich jetzt fragen, habe ich da noch Seminare, können Sie sich das beantworten. Sie wissen ja, in welchem Semester Sie sind. Und dieses ist das Ihr zukünftiges Hauptgebäude. Das ist nämlich die alte Physik. So trist, wie sie hier ist. Und nicht nur der Unterschied schwarz-weiß-kurz. So sah sie wirklich noch lange Jahre nach der Wende aus. Sie ist jetzt saniert und, naja, ist ein attraktives Gebäude. Das war es vorher auch schon, bloß die Kräfte haben nicht gereicht, es vorher zu sanieren. Das ist vielleicht für Herrn Krüger und auch für die Philosophen überhaupt das interessanteste Gebäude. Das ist das Michaeliskloster hier vis-à-vis, wo die Bibliothek für Geschichte jetzt untergebracht ist. So sah es nach der Wende aus. Ein sicherer Beweis, dass es nach der Wende ist, ist der Sparkassencontainer. Das blühte ja nach der Wende. Überall wurde so etwas gemacht. Dienstleistung, dort hat die Universität gesagt, ja, bitte stellt ihn dahin, denn das durfte die Universität damals bestimmen. Wir hatten das Recht, über die Liegenschaften zu bestimmen. Der Container wurde aufgestellt für eine bestimmte Befristung. Hier drin war ein Sport, eine Sporthalle. Seit 1945, also seit Ende der 40er Jahre, seitdem die Universität die Ruine übernommen hat, eine Sporthalle und in weiten Bereichen Archiv, Lager der Verwaltung. Ne?
Wo habe ich? Archiv war
nicht. Nee, Archiv Verwaltung. Nicht. Verwaltung, Verwaltungslager. Ja, eigentlich brauche ich es nicht zeigen. Sie gehen ja nachher aus der Tür und sehen es. So sieht es heute aus. Ich glaube, da ist ja was Vernünftiges geschaffen worden. Und es war doch ein Sprung nach vorne. Und das war der Beginn auch der Konzentration der Bibliotheken, die hier konzentriert worden sind für die Geschichte und im Zehngeschosse sukzessive für die philosophische Bereichsbibliothek. Denn der Zehngeschosse ist ja nach der Wende, da waren erst noch zwei Etagen Hautklinik. Da wurde also behandelt. Das ist nach der Wende aufgeteilt worden. Zwei Etagen Hauptklinik, der Rest Universität. Die Universität hat gesagt, da machen wir, weil wir den Rostocker Hof hier vis-à-vis, das war ja ein großes Hotel, und da war die Philosophische Fakultät mit der Bibliothek drin. Es war abenteuerlich. Abenteuerlich. Und das sollte abgerissen werden und dafür haben wir dann im Zehngeschosse etwas Bibliothek gespielt. Erst, glaube ich, waren es drei Etagen. Und hier diesen hässlichen, will ich jetzt nicht sagen, den Funktionscontainer Bibliothek erhalten als Äquivalent, dass wir aus dem Rostocker Hof ausgezogen sind. Das war so der Anfang der Geschichte der Bibliothek. Wir gehen mal weiter. Das Nachbargebäude hier sah so aus vor 10 Jahren, wenn Sie aus dem Fenster gucken. Das war der rückwärtige Anbau. Das Ganze war ja mal ein Hotel, was heute die Verwaltung beinhaltet. Der hintere Anbau war der Sanitärtrakt und auch noch ein bisschen Büro. Der war komplett abgebrochen. Das Hotel, das ist aber schon in den 30er Jahren umgewidmet worden. Seitdem waren es Studentenschaften. Und nach dem Krieg war es dann Verwaltungsgebäude. Ja, heute sehen Sie es hier. Der Schuster hat nicht immer die schlechtesten Schuhe. Die Verwaltung zum Neid auch vieler Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler an der Universität hat sich das nicht geleistet, sondern hier musste man raus. Das müssen Sie einsehen, ne, aus diesem linken Gebäude. Also das, und die Verwaltung hat jetzt eben auch ein adäquates Gebäude. Das ist mal eine Montage. Dienstleister nach der Universität wollten überall hin. Die Commerzbank wollte unbedingt, weil die Sparkasse diesen kleinen Platz hier hatte am Michaeliskloster, wollte die auf den Universitätsplatz. Dieses ist die Baulücke. Wenn Sie da stehen, ist Ihnen die vor Augen. Der Container ist jetzt hier nur so diagonal reingestellt. Der stand da frontal drin. Der Vertrag hatte zum Gegenstand, ja, Commerzbank, du darfst da diesen Bankcontainer errichten. Er fällt nach 10 Jahren der Universität zu und die Universität kann machen, was sie will damit. Und dann sind nach 10 Jahren, oder waren es 5, weiß ich nicht, schmilzt alles zusammen. 5 waren es meines Erachtens nach 0. Und nach 5 Jahren hatte das Ding auch nicht, ja. Nach 5 Jahren hatte die Universität dieses Gebäude für die Bibliothek. Ein riesen Aha-Effekt. Hurra, wir haben ein neues Gebäude. In 5 Jahren meint man ja, ist so ein Container noch sehr gut. Und dann ging das große Drama los. Es regnete von oben durch. Die Heizung und die Lüftung funktionierte nicht. Es war eben tatsächlich ein Interimsbau, ein Container. Die Commerzbank wusste genau, was sie uns hier vermacht hat. Und inzwischen musste er weg und wir sind heilfroh, auch wenn dadurch jetzt eine Baulücke entstanden ist, wo wir auch immer noch nicht wissen, endgültig, was passiert. Da sind wir jetzt erst am Plan. Bin ich eigentlich in der Zeit?
Ja.
Gut, so sieht es jetzt aus. Sie können richtig zu Ihrem Tanzfeld da in den Innenhof gucken, wo der Studentenkeller ja massiv Veranstaltungen macht. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht so, aber na gut, studentisch ist es auf jeden Fall. Meine Kinder berichten das zumindest. So, wir kommen zum nächsten Standort, Ulmstraße. In der Ulmstraße haben wir, da waren ja die Russen früher und ein Teil von der Volksmarine. Ich habe so als erstes, wir haben ja als erstes dieses Haus übernommen von den Russen. Die Russen sind, hier war die ganze Logistik des Abzuges der Busstreitkräfte aus der ehemaligen DDR. Die Logistik fand hier statt, deswegen waren die hier am längsten. Unser Vorkanzler, Herr Witten, der jetzt gerade in Ruhestand gegangen ist vor einem guten Jahr, hatte sich intensiv darum bemüht, diesen Standort für die Universität als Ganzes zu erhalten. Da gab es viele Widerstände. Es ist dann gelungen, zu klären, dass wir die Russenkaserne als erstes erhalten sollten. Dann war ich mit einigen anderen noch während der Zeit, wo die Russen da waren, in dieser Kaserne. Und ich muss ehrlich sagen, landläufig sagt man, die Russen haben keine Ordnung. Sowas, was da an Ordnung uns gezeigt worden ist, und wir sind durchs Ganze ausgegangen, bis auf den Boden. Kein Taubenkot auf den Böden, Ordnung auf den Böden, in den Zimmern, das waren ja alles riesen Schlafräume, 20 Betten da, picobello Ordnung, die Toiletten, man hätte es dokumentieren müssen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Russland inzwischen gewesen ist, französische Toiletten oder aber deutsche Toiletten, ganz normale Toiletten, eingemauert, sodass man draufstehen konnte auf diesem Podest. Ich will es jetzt nicht weiter demonstrieren. Also es war erstens toll, das Gebäude, im ersten Eindruck, sodass wir annahmen, lass die raus, dann gehen wir rein, interimistisch, mit der Universität. Und 4 Wochen später, als die dann abgezogen waren, sind wir reingegangen und da war kein Sanitärobjekt da, keine Lampe da, kein Linoleum da, keine Fliese mehr an der Wand. Alles war in der Sowjetunion oder abtransportiert. Man musste dafür vielleicht Verständnis haben, denen ging es schlechter. Und für uns war es möglicherweise der Vorteil, dass man wirklich nicht erst interimistisch reingegangen ist, denn Provisorien, das lernt das Leben, lehrt das Leben, halten meistens am längsten. Und so konnte dann das Gebäude relativ schnell entkernt werden und für die Wirtschafts- sozialwissenschaftliche Fakultät ertüchtigt werden. Das zeigen wir uns nochmal. Oben ist das grüne Ungeheuer, sieht heute noch ungeheuerlich aus. Im Inneren ist ein bisschen Brandschutz sanitär gemacht worden. Das sind Gebäude, die die Universität nicht mehr hat. Also es gehört zu den über 70 Gebäuden, die wir aufgegeben haben. Dieses Gebäude hier war in der Schröderstraße, da stand, war ein Teil der Wirtschaftswissenschaften. Dieses war das Gebäude am Vogelsang, da waren auch die Politologen drin. Herr Wertz hat da noch angefangen, in der Ulmstraße ebenfalls ist. Und dieses ist Ihr Zwischenbau neben Ihrem Hochhaus. Auch da waren damals die Sozialwissenschaftler drin. Und letztendlich sind sie dann reingezogen in dieses stattliche, tatsächlich fantastisch gewordene Universitätsgebäude an der Ulmstraße 69. Hier noch einmal der Blick auf die hintere Bebauung. Audi Max inzwischen. Heute wird der Kran aufgebaut. Neben dem Audi Max entsteht der neue Hörsaal, Neubau mit 2 neuen Hörsälen, einer 250, einer 300 Plätze. Also studieren Sie noch ein bisschen länger, dann haben Sie was von den neuen Hörsälen und können dann auch Courage halten, dass Bologna-Prozess und alle Proteste, die Sie ja mitgestaltet haben, doch ein Ergebnis haben. Aber schneller als 1,5 Jahre geht es eben nicht. Das war früher das Sprachenzentrum, eine Villa in der Richard-Wagner-Straße. Die Villa müssen Sie sich mal heute angucken, nachdem wir raus sind. Feinste Villa. Wir hatten die Möglichkeit nicht, aber das Sprachenzentrum ist natürlich genauso zufrieden, obwohl die sich damals sehr wohl gefühlt haben, indem sie jetzt in der Ulmstraße 69 oben im Dachausbau ihre zeitgemäßen Labore haben. Sie werden die ja sicherlich kennen. Die Verwaltung ist immer hinten dran. Ich habe Ihnen vorhin schon was gesagt, in der Ansitzverwaltung. Mein Bereich saß bis vor einigen Jahren in dieser Baracke, die vor 14 Tagen oder vor 4 Wochen abgerissen worden ist. Das ist die Baustelleneinrichtung für die Universitätsbauten in der Südstadt aus den 50er Jahren. nur Baustellen einrichten. Die sollte nach dem Neubau der Ingenieurwissenschaft abgerissen werden. Bis vor, ich weiß nicht, 5 Jahren habe ich da mit meinem Bereich gearbeitet. Jetzt danach, wir sind ausgezogen, nicht, dass das abgerissen worden wäre. Danach ist das Rechenzentrum, die Informatik, die Fachschaft der Biologie wieder reingezogen in den Notfrist der Teufel fliegen nach dem Motto. Des Weiteren hat mein Bereich auch mal in dieser Bereich gesessen. Dieser Bereich ist gegenüber dem jetzigen Landgericht, kennen Sie alles nicht, ist aber alles nicht länger als 15 Jahre her. Also das muss man sich vergegenwärtigen, was hier in der Innenstadt auch passiert ist. Auch diese Bereiche ist nicht mehr, dieses ist heute eine Kindertagesstätte in der Südstadt unter der bunten Wohnhofhäuser, eine sehr beliebte Kindertagesstätte. Auch dort war man mein Bereich untergebracht, Anfang der 50er Jahre, da hieß das damals schon Bauabteilung beim Ministerium für Volksbildung der DDR. Das waren goldene Zeiten damals. Das war das Erste, dann kam das. Es ging bergab und dann kam der große Knall, zogen wir in dieses Gebäude auf der Ulmenstraße und als das fertig war, das will ich hier sagen, da hat mich Professor Erdgut angesprochen, Professor Erdgut ist heute auch noch an der Universität, juristische Fakultät, war damals Prorektor und hat mich angesprochen und gesagt, Leute, was machen Sie denn eigentlich in so einem Haus mit der Verwaltung? Das ist doch kein Haus für die Verwaltung, so in dem Sinne. Da muss doch ein Wissenschaftsbereich rein. Also da sieht man, wenn etwas schwarz-weiß, niedlich, klein, noch nicht fertig ist, keiner kümmert sich. Aber wenn es dann fertig ist, auch planmäßig, mit allen Gremien der Universität abgestimmt, und dann ist es auf einmal fertig, dann fragt man sich der eine oder andere, ja, warum ich denn nicht, warum denn die anderen? Ich muss ehrlich sagen, das war für unseren Bereich, für meinen Bereich, als wir da eingezogen sind, damals so eine Motivation in der Universität, wirklich weiter gerne das zu tun, was von uns verlangt wird, was auch selbstverständlich ist. Aber aus einer Baracke in ein Haus, das war ein Highlight. Bin ich wirklich immer noch stolz drauf, fühle mich sehr wohl. Wir gehen jetzt an den Großstandort Südstadt. Der größte Standort, erinnern Sie sich an die Tortendiagramme. In der Südstadt haben wir hier die Ingenieurwissenschaften, Bestandsgebäude 50er Jahre. Der einzige Komplex, der in den 50er Jahren als Schiffbautechnische Fakultät errichtet worden ist, mit der Widmung Universität Technische Fakultät. Sowas gibt es in der DDR nicht. Wurde mir gesagt, steht in Zeitung. Ich habe noch nicht nachgeprüft. In Dresden bilde ich mal aber ein, ist die Technische Universität oder die Technische Fakultät damals auch zum gleichen Zeitpunkt. Vielleicht nicht in dem Umfang geworden. Also das ist der Bestand und der gesamte Bereich, hier oben ist die Bibliothek neu entstanden, daneben die Mensa, die in allen Rankings erste Plätze hat, erste, zweite, dritte Plätze hat, aber sehr angenommen wird, viel zu gut angenommen wird, denn es ist viel zu voll. Also Qualität ein bisschen runterdrehen und schon ist es viel zu voll. Schon schaffen Sie in 20 Minuten zu essen und nicht in der Dreiviertelstunde. Geben und nehmen, ist aber nicht meine Philosophie. Und in diesem Bereich entsteht jetzt gerade an dieser Stelle, Rohbau ist fertig, Richttest ist gewesen, Ende dieses Jahres in Betrieb genommen, das neue Domizil für Frau Dr. Rachloff und ihren großen Bereich als Rechenzentrum und die Informatik, das Institut für Informatik an der Universität, sowohl das Medienzentrum, die verschmelzen mit dem Rechenzentrum zu einer Einheit. In diesen beiden Bereichen wird in diesem Jahr zumindest der symbolische Spatenstich noch erfolgen für die Physik. Neubau der Physik in diesem Bereich Laborgebäude, das wird das Hörsaalgebäude, auch wiederum große Hörsäle, Seminarräume, experimentelle Hörsäle, wer hier Didaktik, Lehrer, Lehramt, Didaktik, alles da vom Feinsten, 4 Jahre noch warten, dann ist es fertig, 3 Jahre. Und daneben wird ein Forschungsbau, den die Universität eingeworben hat, vom Bund finanziert. Sie wissen es vielleicht aus der Presse, es gab das Forschungsexzellenzprogramm, nachdem der Bund ja den normalen Hochschulbau nicht mehr finanziert, gibt es ein Exzellenzprogramm. Man kann sich bewerben als Wissenschaftlergruppe mit einem tollen Konzept und kriegt, wenn man sich durchsetzt, in vielen Gremien einen sogenannten Forschungsbau, der Physik, Chemie, Medizin in einem Gemeinschaftskonzept Life Light Matter heißt diese Profillinie, ist es gelungen, den Forschungsbau einzuwerben. Baubeginn auch in diesem Jahr symbolisch im Dezember. Man soll nie Optimismus verlieren, aber Realismus, wir freuen uns auch, wenn es dann im März nach dem Winter, der hoffentlich nicht so wird wie der vergangene, passiert. Auf jeden Fall geht es los und wenn Sie noch ein bisschen ausharren an der Universität, 2014 entsteht hier die blühende Landschaft, die Herr Kohl uns 1989 versprochen hat, wirklich. So, das ist der Grünplan dazu. Also wir haben uns auch Gedanken gemacht, das soll ja auch, also die Studierenden sollen sich wohlfühlen und nur Häuser und Labor ist das eine, familiengerechte Hochschule ist das Motto, Freizeitgestaltung ist etwas Zweites. Das heißt, Sie sehen hier immer diese Baufelder, die bebaut werden mit Gebäuden und dazwischen Grünfelder in diesem Bereich. Wird zum Beispiel ein Grünfeld gestaltet, wo man im Winter, wenn man es denn will, fluten kann, damit der eine oder andere Schlittschuh läuft, Schlittschuh laufen kann. Es gibt hier eine Kletterwand für die, die ihre überschüssige Energie während der Pausen ausproben wollen. Es gibt hier so ein am Wirtgeben, hier so eine Art Amphitheater, also wo man studentische Veranstaltungen machen kann, Filmvorführungen beziehungsweise, ich weiß es nicht, irgendwelche Darstellungen. Also es ist erstmals jetzt gelungen, mit diesem, in diesem Bereich so eine ganzheitliche Geschichte zu machen, nicht nur den Bau hin und den, da kein Geld mehr da ist, nur begrünen und auch die Wege fast gar nicht neu gestalten. Es soll und wird hier so sein. Dieses wird eine große Stellplatzanlage, die brachial aussieht. Aber wir müssen sie haben und sie führt derzeit schon zu massiven Reaktionen in den, unter den Bürgern der Hansestadt. Der Rektor wird mit Briefen, nicht überhäuft, aber es gibt Briefe und Auseinandersetzungen, weil die sind alles Kleingärten. Wer die Südstadt kennt, wer zur Mensa geht, waren alles Kleingärten. Die sind jetzt alle schon abgerissen worden in dem Bereich. Und man befürchtet, dass das dann nachher nur Blech, Gestank, leer ist und nicht grün. Ich meine, eine Reaktion darauf ist, es werden pro 4 Stellplätze ein Baum gepflanzt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, wir müssen zwar ein bisschen durchhalten, denn ganz große Bäume können wir nicht pflanzen, aber nach einiger Zeit ist dieses eine grüne Oase. Das ist so. Und man muss auch da Kompromisse eingehen. Ich denke, wir werden, das sind mal so Gedanken, nicht Gedanken, so soll es, so sieht die Planung aus. Also hier so eine Möglichkeit, wo die Studenten oder auch andere sich in der Pausezeit eben draußen hinsetzen können bei schönem Wetter und das eine oder andere Buch, das ist auch alles in der Nähe der Bibliothek. Hier ist der Eingangshof dargestellt, hier ist dieses Freilichttheater dargestellt. Es wird so, wir müssen uns sehr bemühen, denn auf den Streichorgien wird das natürlich auch als erstes wieder ins Auge fallen. Aber da studieren nur Häuser, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein weicher Standortfaktor. Der Student stimmt ab, wie gefällt es mir nicht nur in Rostock, Warnemünde am Strand, sondern auch in der Umgebung meines direkten Studienortes. Und deswegen, das weiß ein Verwalter aus dem Finanzministerium weniger. Das muss man argumentiert rüberbringen. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich sprach von der grünen Oase, das ist dann eben ein bisschen mutig in die Zukunft geguckt. Nochmal 20 Jahre, dann sieht die große Stellplatzanlage eben so aus. Das ist so, wenn dieses Verhältnis, ein Stellplatz, 4 Bäume, umgekehrt, 4 Stellplätze, ein Baum, realisiert wird. Das ist die alte Mensa, kennen Sie nicht mehr, war auch ein schöner Bau, hatte aber bauliche Probleme, Rissbildung und ähnliches und musste dann abgerissen werden, sollte eigentlich ursprünglich umgenutzt werden in die Bibliothek und Mensa. Flächenmäßig hätte das geklappt, aber die baulichen Probleme ließen das nicht zu. Das ist die Mensa, die dann als erstes entstanden ist und die Bibliothek noch als Studie, als Modell und jetzt in der Realität. Eine ganz kleine Kritik an unserer eigenen, an meiner eigenen Arbeit, kann ich hier Selbstkritik, es ist ja dann loswerden. Wir hatten uns als Universität und als Verwaltung auf die Fahne geschrieben, wenn dieser große Klotz Mensa verschwindet, wo die Bibliothek und die Mensa zusammen rein sollten, dann möchten wir als Universität dort am Eingang der Universität in der Südstadt wieder so ein Zeichen setzen, Kommunikationszentrum, wo die Studenten sich wohlfühlen, wo die Studenten studieren, lesen können, wo sie essen können, wo sie am Abend sein können. Das ist nicht durchzusetzen gewesen, weil im öffentlichen Bereich das Geld immer endlich ist. Jahreshaushalte werden verabschiedet. Im Jahreshaushalt war zunächst nur die Mensa mit, ich glaube damals waren 17 Millionen D-Mark, also 108,5 Millionen Euro. Nur die Mensa war möglich. Das heißt, dieser tolle Gedanke, ein Gesamtkonzept aus Mensa Bibliothek zu machen, ließ sich einfach nicht durchsetzen. Bitter traurig, denn entstanden ist, und das hat mir ein Architekt dann, der irgendeinen Wettbewerb irgendwann später gemacht hat, der hier nach Rostock kam, mit uns für die Mensa. Da gab es einen Wettbewerb, für die Bibliothek gab es einen Wettbewerb. Da hat er gefragt, Herr Böttcher, wir haben dieses kleine Kasper-Theater da gemacht. Sie sehen ja, wenn man das vergleicht auf den Bildern, sind die Relationen nicht zu sehen. Also man hätte, also städtebaulich passt das nun nicht mehr zusammen. Ne? Das ist jetzt ein Kompromiss. Man hätte mehr schaffen können, aber mehr war eben nicht möglich. Traurig, nun lebt man damit. Die Bibliothek erfreut sich einer tollen Nutzung und die Mensa hatte ich schon gesagt. Das ist die Chemie der Universität. Jetzt ist da ein großer Parkplatz drauf, die ist ja vor ein paar Jahren dann abgerissen worden. Diese öde Baufläche im Zentrum der Stadt, hinter dem Wollmagazin. Da sehen Sie also das Michaeliskloster. Man guckt von der Chemie Hinterhof. Sie sieht hinterhöfisch aus, aber dort war Renn. Hier war noch ein Laborgebäude drauf. So sah es aus, musste weg, mussten wir raus, wollten wir auch raus. In der Südstadt, das waren ja die ersten Bauten, sind dann für die Chemie und die Biologie die Neubauten errichtet worden. Das waren zwei Baracken. Die obere war ein Hörsaal, dort am Durbrander Platz, wo jetzt das internationale Begegnungszentrum steht. Da stand eine Baracke, das war ein Nothörsaal, der nach dem Krieg errichtet war und sich bis 93, 94 guter Nutzung erfreut hat. Der ist dann abgerissen worden für das internationale Begegnungszentrum. Die Biologen mussten also raus. Und das war in der Doberaner Straße hinter dem alten Botanischen Institut der Laborkomplex Biowissenschaften. Ein Laborkomplex Biowissenschaften. Und auch die sind dann ja wegen dieser ganz schlimmen Situation in die Südstadt gekommen. Und sind da nun schon inzwischen 10 Jahre und wir sind schon wieder bei der Sanierung. Und das kostet wieder viel Geld, weil die Bauten natürlich sehr geräteintensiv, sehr ausrüstungsintensiv und diese Ausrüstung muss gewartet werden, gepflegt werden. Und das Schlimmste ist, dass das Dach jährlich einmal kaputt geht und die Leute neben ihren hochwertigen Geräten einen Eimer mit Wasser stehen haben, um das Wasser aufzuhängen. Also es ist nicht nur eitel Sonnenschein in der Neubauzeit, sondern es gibt auch viele Probleme. Auch das ist Südstadt, das Gebäude des Katalyseinstitutes. Die haben inzwischen, das ist ja noch der erste Bau, inzwischen haben wir einen zweiten Bau. Jetzt geht es zu schnell. Das einmal bitte zurück. Und dies ist der Rohbau, schon mehrfach angesprochen, der Informatik, der Ende dieses Jahres in Betrieb genommen wird. Der symbolische Spatenstich, den ich vorhin angesprochen habe, wird für dieses Gebäude, Computersimulation, das Physiklaborgebäude, was über die Mitteltrasse, die da insgesamt in der Südstadt entstehen wird, Campustrasse, Mitteltrasse, wir sind auf dem Wege, da noch einen Namen zu finden, sollte eigentlich ein kleiner Wettbewerb noch werden, wird auch noch werden, damit man da einen von allen Seiten anerkannten und getragenen Namen für diese Wissenschaftslandschaft da in der Südstadt kriegt. Dieses Gebäude ist dann mit einer Brücke zum Lehrgebäude der Physik, mit dem Lehrgebäude der Physik verbunden. Und das erleben Sie noch, wenn Sie studieren. Das wünsche ich mir, dass Sie das erleben. Teilweise, dass Sie nicht so schnell fertig werden. Denn das ist wirklich ein Highlight dann in der Südstadt. Die alten Ingenieurwissenschaften als Luftaufnahme, auch dort wird in diesem Jahr gebaut. In der nächsten Woche, am 30. Juni, findet hier eine Grundsteinlegung statt für einen Forschungsneubau. Die Forschungsflächen der Universität im Maschinenbau sind tatsächlich defizitär. Dort wird dieser Forschungsneubau errichtet werden, im Jahr 2011, Ende Jahr 2011 ist er fertig. In dem Bereich sehen Sie, ich glaube, das ist so was im Abwissen, da wird jetzt gerade gebaut für die Elektrotechnik ein Neubau in diesem Winkel, wo früher eine Trafostation für den ganzen Komplex stand, ist abgerissen worden, so dass es auch für die Ingenieure die ersten größeren Baumaßnahmen gibt. Des Weiteren ist natürlich in dem Bereich Dach und Fassade überwiegend schon saniert und dieser Hörsaal, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist auch schon grundsaniert und technisch absolut auf dem Stand der Technik. Hier sieht man das Gleiche nochmal schematisch dargestellt. Hier der Neubau, da ist der Forschungsbau, wir beginnen mit dem ersten Bauabschnitt, dieser, wo der Grundstein am 30. gelegt wird. Das ist der Forschungsbau als Computeranimation. Hardkonzept, alles das sind ja Prozesse mit Beteiligung aller, sage ich mal, und jeder will auch mitsprechen, soll auch mitsprechen, gehört werden. und nachher gibt es einen Kompromiss, ein Arrangement, wo möglichst alle Meinungen irgendwie zusammenfließen und das soll das Ergebnis sein, diese Forschungshalle Maschinenbau. Wir gehen ein Stückchen weiter, wir haben ja dann vis-à-vis von der Bibliothek noch die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, den zweiten großen Standort dort in der Südstadt und auch dort wird ein Forschungsbau errichtet, der auch im nächsten Jahr, man wird es gar nicht glauben, also in den vergangenen Jahrzehnten war das nicht ganz so dort, auch im nächsten Jahr begonnen wird. Ein Forschungsbau für die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, die ja neu ausgerichtet wird, speziell auch auf die Tierforschung, also Bode, Pflanze, Tier, die gesamte Wertschöpfungskette und für die Tierforschung haben wir keine Ressourcen an der Universität und das wird dieser Forschungsbau, der dort für Schlagmillionen entsteht. Für die Medizin bin ich nicht zuständig. Da gibt es so einen Pendant, einen Dezernenten Technik Medizin. Das war das Bild des Klinikums. Jetzt will ich nicht nochmal zurückgehen. Da ist auch sehr viel passiert. Abschließend kann ich dann sagen, dass in der Medizin die gleiche Menge Geld, die in den Hochschulbereich seit der Wende geflossen ist, ebenfalls reingeflossen ist schon. Also insgesamt hat die Universität schon 500 Millionen Euro gekostet seit der Wende. Und bis 2020 stellen wir uns vor, das gleiche nochmal zu bekommen. In der Zeit der Krise haben wir im vergangenen Jahr ein ganz großes Glück gehabt, denn die Krise hat ja im vergangenen Jahr zu den Konjunkturprogrammen geführt. Wir haben also massiv Geld in die Universität bekommen. Davon bauen wir zum Beispiel den Hörsaal in der Ulmstraße. Davon bauen wir die Forschungsfläche für den Maschinenbau. Davon wird in der Medizin saniert, Hörsäle saniert. Wie sich die jetzige Krise auswirkt, das weiß keiner und wir hoffen, dass es wieder gut für uns ausgeht. Beschreiben möchte ich das heute nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen.
Ja, vielen Dank. Das war eine echte Löwentour mit vielen, möchte ich mal sagen, guten Beuten. Jetzt eröffne ich gleich die Aussprache. Und Hilde, wollen Sie beginnen? Hilde Michael, dann habe ich Ralf Ortmann.
Also es gebaut wird überall ähnlich. Die Technologien sind vielleicht etwas unterschiedlich gewesen. Wir sind, das muss ich so sagen, von unseren Altbundesländern Kollegen mit offenen Armen empfangen worden. Wir haben Rundreisen nach Bremen, nach Oldenburg. In Berlin waren wir in der Technischen und in der Freien Universität in den Technikbereichen. Also da hat es wirklich einen intensiven Austausch gegeben, breit angelegt. Was dazu geführt hat, dass wir auch mit einer gewissen Sicherheit ausgestattet worden sind, um hier neu zu beginnen und zu sagen, ja, wir sind richtig in der Universität und begeben uns nicht nach draußen. Es ist ein lohnendes Arbeiten in der Universität. Also es gab Zusammenarbeit gute und es gab ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus den Altbundesländern, die hierher gekommen sind. Ich bin ja in der Dezernentenrunde hier an der Universität mit meiner Kollegin Kessler, die bei Ihnen schon waren, sind wir die beiden Ostdezernenten. Die anderen sind aus den Altbundesländern eingeflogen und haben die Erfahrung der Altbundesländer mitgebracht. In den Technikbereichen bei uns ist das, wir haben keinen aus den Altbundesländern, das ist alles von hier und ich bin auch von hier. Wir holen uns die Erfahrung, gehen wieder zurück und machen hier das Beste draus. Inzwischen muss man das eingestehen und wenn wir auf Tagungen sind und wir hatten jetzt gerade die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Technische Abteilung, muss man zugestehen, dass die Ausstattung unserer Universität TEN, in Rostock gibt es teilweise ja auch noch weiße Flecken oder graue Flecken, die Ausstattung der Ostuniversitäten teilweise besser ist als die der Westuniversitäten. Das nimmt der eine oder andere auch negativ wahr in den Westuniversitäten. christlichen Ländern. Ich sage nicht so auf der, die freuen sich, wenn man das dann offen zugesteht und sagen, ja Mensch, das können nicht immer so nach dem Motto immer mehr, immer mehr, immer mehr. Nein, fahren Sie mal in die alten Bundesländer, gucken Sie sich die Straßen an. Die Straßen, die dort nicht gemacht sind, sind unsere Chemiegebäude oder Biologiegebäude. Das muss man einfach so sagen. Oder sage ich so, auch als einer dem Osten verbunden.
Danke. Ralf Ortmann.
Ja. Wie war es eigentlich, wünschen wir auch etwas daran, wie war es in der DDR, die gebaute Maßnahmen an der Uni wurden durchgeführt, um auch Benetten des Studierenden an der Universität zu ermöglichen, in der DDR-Zeit, wenn Sie darüber etwas sagen, das ist die erste Frage. Ja. Und Sie haben ja sehr viele Bauprojekte auch vorgestellt und so. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um diese Gebäude auch benennen zu gestalten?
Ich fange mit der zweiten Frage an, wenn ich das darf. Es gibt das Gesetz, das Baugesetz der Bundesrepublik Deutschland und auch die Bauverordnung Mecklenburg-Vorpommern schreiben fest, Behinderten barrierefreies Bauen. Das ist Gesetz. Es wird in jedem Einzelfall und in den Neubauplanungen auch durchgesetzt, in den Neubauplanungen. Es gibt Einzelfallprüfungen bei Bestandsgebäuden, die denkmalgeschützt sind, wo mit dem Nutzer gemeinsam, also mit der Baubehörde, dem Denkmalschutz, der Baugenehmigungsbehörde darüber verhandelt wird, brauchen wir 100% Behindertengerechtigkeit oder können wir bestimmte Bereiche, ich sage mal das Obergeschoss, ausklammern oder ja, und das wird im Detail entschieden. Das trifft für uns, für einige Gebäude bei uns auch zu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind beim behindertengerechten Bauen auf dem richtigen Weg, aber wir haben Barrierefreiheit in den Neubauten, Hörsaal, in den Biowissenschaften, Chemie, selbstverständlich, in der Mensa, selbstverständlich, in der Bibliothek, selbstverständlich, in den Neubauten. In den Altbauten und in den sanierten Altbauten sind wir dabei, es zu tun. In der Ulmstraße haben wir es im Haus 1. In der Ulmstraße in Haus 2 haben wir das erste Obergeschoss übergangsweise erst einmal so erschlossen. In diesem Jahr beginnt aber noch die Errichtung eines Aufzuges, sodass auch alle Geschosse rollstuhlgerecht erschlossen sind. Es ist ja aber nicht nur die Rollstuhlgerechtigkeit. Es ist, der eine ist schwer, kann schwer hören, der hat im Hörsaal Audimax und auch in anderen, in der Bibliothek, Arbeitsplätze, wo er sich mit seiner entsprechenden Technik einstöpseln kann, um Nebengeräusche auszuschalten. Im Audimax ist es in jedem Fall so, in der Bibliothek sollte es so sein. Das Gleiche gilt für Leseplätze für Sehbehinderte. So etwas, ob die Bibliothek es dann gemacht hat, das muss ja der Nutzer, also der verantwortliche Nutzer, nicht Sie als Lesender, sondern die nutzende Verwaltung muss dafür sorgen, dass da, ich weiß nicht, wie heißt es, Breileschrift, Maschine vielleicht für Breileschrift ist, also blinden Schreibmaschine oder so etwas. Da bin ich jetzt im Detail nicht informiert, aber Gesetz gilt, nicht nur Barrierefreiheit, sondern alle Gruppen der Behinderten und naja, da gibt es die unterschiedlichsten Facetten. In der DDR war das vom Prinzip ähnlich, aber es wurde, weil es immer mehr gekostet hat, noch etwas weniger durchgesetzt. Wenn das dazu reicht.
Jetzt die Rednerin, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, Stefan Lemke habe ich jetzt. Und dann geht es weiter, das ist ja, Henning. Und dann haben wir erledigt. Gut, also Stefan Lemke, bitte.
Sie haben jetzt zugegeben, dass Sie für die Philosophische Fakultät bei Neubauten und Umbauten in letzter Zeit von vorherigen Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist. Meine Frage, wie verhält sich das also mit dem Auswahl, welches Gebäude als nächstes gemacht wird, in der wirtschaftlichen Interesse eine Rolle und inwieweit wird da Geld von der Wirtschaft noch reingeschossen, dass solche Gebäude vielleicht früher gebaut werden, als sag ich mal so eine ja, nicht für die Wirtschaft nutzbare Sachen wie Philosophie zum Beispiel.
Also es gibt grundsätzlich an der Universität das die Universitätsleitung, es gibt den Senat, es gibt Planungsrunden, der Haushalt wird ja lange im Voraus geplant. Dort werden die Haushaltsanmeldungen priorisiert aus verschiedenen Aspekten. Dringend, also schlechteste Verhältnisse in den Naturwissenschaften. Das hat in den 90er Jahren dazu geführt, dass die Chemie und die Biowissenschaften, die Physik sollte damals auch dran sein, Geld war alle, neue Gebäude kriegen mussten. Das war einfach die Priorität. Die Philosophie war, aus dem ganz schlimmen Rostocker Hof in ein neues Gebäude, Ende der 80er Jahre als Stasi-Hochhaus gebaut, in ein neues Gebäude umgezogen, mit Flächen ausgestattet, wirklich ein Sprung von dem ersten Hotel Rostocker Hof in das Stasi-Hochhaus und damit nicht, also zunächst einmal arbeitsfähig gewesen. Die Biologen und die Chemiker waren in der ehemaligen Hebammenanstalt, so als das ist das mal errichtet worden, was dann als Chemie genutzt worden ist, die waren nicht mehr arbeitsfähig unter Gründen der technischen Sicherheit, des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes. Das ging wirklich nicht. Und so wurden die Prioritäten gefunden. Das ist das eine. Das zweite, was dazu kommt, ist, es gibt ja eine Eigendynamik. Jetzt zum Beispiel. Die Physik kriegt den Neubau. Wäre 1995 schon dran gewesen, Geld hat nicht gereicht. Jetzt kriegt die Physik den Neubau. Das Gebäude, was der Philosophischen Fakultät gewidmet ist, war schon vor 15 Jahren, als die Planung gemacht war. Der Nachfolger ist die Philosophische Fakultät für das Physikgebäude. Jetzt ist die Philosophische Fakultät dran, wenn die Physik raussieht. Das heißt, das sind Abhängigkeiten. Wir hätten ja zwischendurch nicht auf der grünen Wiese Schuttower Kreuz eine Philosophie hinbauen können. Da hätten sie spätestens geklagt, wenn die Lehramtskandidaten zu ihren Praktikaübungen immer in die Südstadt hätten müssen von Schuttower Kreuz oder Warnemünde. Also das sind Gegebenheiten und Abhängigkeiten, die dann letztendlich zu der Priorisierung der Maßnahmen führt. Das Wollen der Universität, das Können des Landes, wie viel Geld ist vorhanden. Und die letzte Frage zu Geld der Wirtschaft. Also in der Zeit, in der ich an der Universität bin, hatten wir ganz, ganz viele Leute, die sagten, ich mache dir die ganze Fassade neu. Ich gebe dir 1 Million. So stiegen sie ein. Wir haben noch nie 1 Million gekriegt, noch nie 80.000, 100.000 gekriegt und wir haben auch keine Gebäude gekriegt. Mit einer Ausnahme, wir hatten einen Mäzen, der leider inzwischen verstorben ist, das ist Herr Harms, Ehrensenator der Universität, aus den alten Bundesländern, ein Rapszüchter, der seine Millionen durch fleißiges Arbeiten in den 50er, 60er Jahren gemacht hat und der Landwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern helfen wollte und insbesondere auch der Universität Rostock mit der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät. Der hat uns einen Forschungsstall vermacht, kann Ihnen die Kosten nicht mehr sagen, war irgendwas 2 Millionen. Der steht in Dummersdorf, leider in Dummersdorf, das war auch so eine Krux. Besser wäre es, wenn die Forschungsfläche schon gewesen wäre, die wir jetzt im nächsten Jahr bauen wollen in der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät. Und er hat uns ein Studentenwohnheim vermacht, was in der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät errichtet worden ist. Das ist das Einzige, wo richtig viel Geld gekommen ist. Das, was Sie vielleicht ansprechen, dieses Public-Private Partnership, was in den Medien, PPP, öffentliche Hand ist klamm, Wirtschaft hat Geld, wir finden beide zusammen und machen ein Gentleman Agreement. Die Finanzministerin Mecklenburg-Vorpommerns hat da eine ganz klare Linie gezogen und ich unterstütze die. Das ist ein Schattenhaushalt, das ist eine zusätzliche Verschuldung, denn Public-Private Partnership, Partnership, ja, die Risiken nimmt die öffentliche Hand und der Partner verdient ja damit. Die öffentliche Hand verschuldet sich ja, und das ist das Thema, was wir jetzt in Deutschland ja jeden Tag in der Zeitung lesen, für die nächsten Generationen, denn wir haben das Geld nicht, kriegen es vom Privaten, bauen damit und der freut sich die ganze Zeit über die Zinsen. Das heißt, die Finanzminister hat die Devise ausgegeben, wir bauen das, was wir können, Kommunalkredite, also Staatskredite sind das Preiswerteste, wir brauchen da die öffentliche Hand nicht. Und es gibt einige wenige Ausnahmen deutschlandweit, wo Universitätsbauten inzwischen durch Public-Private Partnership realisiert werden. Es sind andere Bundesländer, das ist sowieso, im Föderalismus ist alles möglich, es ist überall anders. Sie sehen das in Bayern, die Kinder, die verstehen, wenn sie hier in die Schule kommen, die Schule nicht mehr. So, und so ist das auch in der Haltung zu Public-Private Partnership. Vorsicht ist geboten und ich glaube, die Entwicklung an den Börsen, Finanzmärkten insgesamt zeigt auch, dass es richtig war, dass Mecklenburg-Vorpommern sich da nicht so aus dem Fenster gelehnt hat. Es gibt viele Kommunen, die sind dadurch ja also unglücklich verschuldet bis auf die nächsten Jahrzehnte, die ihre ganzen Stadtwerke in die USA verkauft haben und sie zurückmieten und horrende Summen zahlen. Also Wirtschaft ja, Sponsoring haben wir auch, aber das sind Kleinigkeiten. Also mir hat einer angeboten, der sagt, ich mache die Parkstraße neue Fenster. 1 Million Mark war es damals. Nix ist geworden. Gar nichts. Also es sind auch viel Steuerabschreibungsmodelle, die Privaten da, ne, die ihr Geld irgendwo sichern wollen. Selbstlos sind ganz, ganz wenige Menschen in dieser Welt. Nein. Nein.
Jetzt habe ich Henning. Henning Roman.
Also konkret, vielleicht habe ich zu viel erzählt und dabei ging das unter dann. Konkret steht an, dass ab 2013 das Physikgebäude im Inneren saniert und angepasst wird. Da ist nicht viel zu sanieren. Das sind die Labore, die da sind, sind Reinstelllabore. Die werden rausgenommen, es wird die Elektroversorgung neu gemacht, es wird renoviert, es werden die Sanitäranlagen erneuert und dann ist das vielleicht an einer oder anderen Stelle die Raumzuschnitte verändert, minimal verändert, auch das ist ein Denkmal, und dann ist die Philosophie dort drin und macht im Zehngeschosse wieder die eine oder andere Ebene frei, wo interimistisch wieder Bücher reingestellt werden. Das ist das, was wirklich kommt. 13 beginnt, 14, spätestens 15 in Nutzung genommen. Das Universitätshauptgebäude mit dem Seminarflügel wird 2012 fertig. Das ist der Philosophie am Innenstadtstandort gewidmet. Da finden Ihre Seminare statt, die jetzt teilweise in dem fantastischen Hörsaal in der Hautklinik stattfinden. Was habe ich noch für Negativbeispiele? Boah, sagen Sie es, Sie wissen es besser.
Radiologie,
der ist auch noch so ein bisschen... Ist das wirklich?
Der schimmelt in der Ecke, ja.
Ja, ist neu beseitigt. Schweinerei.
Wir leben noch.
Das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist natürlich ein ganz starkes Ziel, das hatte unser letzter Rektor auch so richtig versucht zu pushen. Die Bibliothek, der Bibliotheksneubau hier an diesem Standort. Da hat Herr Strohtorte gesagt, da werben wir Mittel, Fremdmittel ein, Wirtschaft. Herr Strohtorte ist uns abhandengekommen, die Fremdmittel sind auch nicht da. Wichtig ist das, aber ich sage mir, wenn die Lehrbereiche, also die Bürobereiche, Seminarbereiche aus dem Zehngeschoss heraus sind und dort die Bibliothek weitere Flächen erhält, dann können wir auch noch einige Jahre warten, bis wir die Neubaubibliothek hier in diesem Zentrum errichten. Denn der Weg ist nicht so weit und ich glaube, sein Buch findet man und studieren mit Kompromissen kann man dort. Reicht das?
Weitere Wortmeldung, sonst stehe ich jetzt mal auf der Rednerliste. Bitte.
Ja. Das war das Gebäude der Eigentlichen.
Ja, das ist, Gerüchte gibt es immer und die gehen ganz hoch und sind danach mit einer einfachen Begründung. Natürlich gibt es Probleme in diesem Gebäude. Das Gebäude ist von außen saniert worden, aber im Umfeld sind nach der Wende so viele Baumassen entstanden, der Rostocker Hof ist neu entstanden, die ganze Kröpeliner Straße, das waren früher ja kleine Bauten, Hilfsbauten, Baracken, alles neu entstanden, das Grundwasser ist abgesenkt, es hat zu Veränderungen im unterirdischen Bereich geführt und es sind massive Risse auch an diesem Haus entstanden und die Physik ist davon betroffen. Und abgerissen werden sollte es nie. Es ist im letzten Jahr über ein Dreivierteljahr lang bei laufendem Betrieb eine große Baumaßnahme, Risssanierung und Fundamentverfestigung in der Physik über die Bühne gegangen. Das Haus ist sicher und das Haus, gehen Sie rein, ist von innen sogar attraktiv, denn wir waren gezwungen, es ist attraktiv, also es ist unvergleichlich mit dem Treppenhaus der philosophischen Fakultät, 10 Geschosse vor 2 Jahren. Das ist ja jetzt auch wieder gestrichen. Es war so für mich das Schlimmste, dass es nicht gelungen, nicht das Schlimmste, es gibt noch Schlimmeres, aber dass da die Leute, sie, nicht täglich bei mir standen. Denn das ist immer wieder aus den Köpfen gegangen und es ist eine Schande gewesen, dieses Treppenhaus. Schlimm. Hätte nicht passieren dürfen über so eine lange Zeit, das Treppenhaus, wie es da ausgesehen hat. War mir selbst immer sehr unangenehm. Was wollte ich sagen? Die Physik. Und die Physik hat einen ganz anderen Charme. Gehen Sie da rein, dort haben wir einen Sonderforschungsbereich ja verteidigen müssen und Sonderforschungsbereich, da kommt Gott und die Welt, internationale Wissenschaftler, Politiker und alle wollen sie blühende Landschaften sehen und die haben wir da gemacht. Auch wenn es nicht tiefgründig ist. Aber das Gebäude ist erst einmal, es hat etwas von Universitätsgebäude. Und da werden Sie sich als Philosophen später auch, glaube ich, sehr wohlfühlen.
Ja, ich bin jetzt selbst auf der Rednerliste. Ich schiebe mich mal zwischen. Also einmal zur philosophischen Fakultät. Wir haben die billigsten Studienplätze. Bei uns ist jedes Buch ein Arbeitsplatz. Und die Zuschüsse, das ist an anderer Stelle schon gesagt worden, Frau Kessler hat es auch erwähnt, die Zuschüsse an der Universität richten sich nach den Studierendenzahlen. Und da ist die philosophische Fakultät so die Lokomotive, die mit ihren billigen Studienplätzen die Ressourcen anzieht, die dann aber in die Naturwissenschaften verteilt werden, polemisch gesagt. Nur, die haben teurere Ausbildungsplätze. Und solange sich dieses Land diese naturwissenschaftlichen Bereiche leistet und auch leisten will und leistungsfähig halten will, ist diese, denke ich mal, Schieflage also nicht zu vermeiden. Zum Hochhaus, Sie werden nicht von mir verlangen, dass ich es schlecht finde. Ich habe diese Gesamtbibliothek mit dem damaligen Bibliotheksdirektor Hoffmann selber erfunden und finde es richtig, dass die Bibliothek von unten nach oben hochwächst. Und ich kann da sehr gut drin arbeiten. Es gibt schönere Bibliotheken, aber die ist sehr praktisch. Diese kleinen Boxen sind zum Arbeiten gut, auch zum Bücherfinden gut. Aber ich habe eine ganz andere Frage an Herrn Böttcher. Das bezieht sich auch auf das Gebäude. Sie haben in Ihrem Etat eine Riesensumme für Energie drin. Es ist ja wohl auch richtig, dass die Universität die Energie, die sie verbraucht, bezahlen muss. Aber ich habe nie begriffen und frage Sie, ob Sie da Spielraum haben, dass nicht die Sanierung der Fassade in der August-Bebel-Straße 28 durch Vorlage von 10 bis 20 Zentimeter Styropor, ob die nicht in 3 Jahren die erhöhten Energiekosten einsparen würde. Rektor Wendel hat es ja damals, ich glaube, mit ersparten Personalmitteln geschafft, da mal die Fenster reinzusetzen, worauf sofort die Energiekosten, ich glaube, um 30% gesunken sind. Gibt es von Ihrem Dezernat, gibt es da Spielräume dafür oder sind Sie in solchen Zwängen, dass eine solche Fassade über 20 Jahre unsaniert die Hitze nach draußen strahlen kann? Das wird immer teurer.
Unser Dezernat hat, das ist selbstverständlich, immer Ideen. Diese Ideen gingen in die Richtung, dass wir die Fassade auch hätten schon isoliert. Diese Ideen sind durch die Hochschulleitung unter Hinweis darauf, dass wir kein Geld vergeuden. Das sollte nämlich auch noch 5 Millionen kosten, die endgültige Sanierung. Dafür bauen wir die Innenstadtbibliothek neu. Strohtorte, Originaltext, Böttcher streichen. Böttcher hat gestrichen und Strohtorte hat gesagt, da holst du die 5 Millionen noch den Rest dazu. Der Rest ist aber 20 Millionen. Und Herr Strohtorte, sind uns abhanden gekommen. Das heißt, das war das feste Ziel. Denn die gucken sich doch die Fensterbretter an. Die Fensterbretter sind so ausgelegt, dass da draußen die Styropor-Fassade, der Komplettschutz davor kommt. Also darüber muss man in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten mit den nächsten Haushaltsplanungen, wir fangen ja jetzt an, den nächsten Doppelhaushalt zu planen, nachdenken. Denn wir wissen noch nicht, wie lange sich diese Maßnahme hier in der Innenstadt mit dieser neuen Bibliothek wirklich verschiebt. Wenn wir, so wie Sie das sagen, freut mich zu hören, Bibliothek funktioniert, dort bis 2020 drin bleiben und ein Tick darüber hinaus, dann ist es selbstverständlich, dass die Fassade gemacht wird. Energetisch haben wir heute, Zufall will so, gerade eine Maßnahme unterschrieben, dass die Wärmeübertragerstation, auch das ist ja wichtig, die irgendwo im Keller steht, interessiert Sie gar nicht, dass die erneuert wird und auf das Haus angemessen wird. Denn auch da wird Energie sozusagen verbrannt, Geld verbrannt. Das ist eine Energieeffizienzsteigerungsmaßnahme, die ist jetzt gerade genehmigt worden. Gibt es irgendwie einen besonderen Topf, weil Energie ja Reiter Nummer 1 ist, mit dem man immer alle Leute aus der Ruhe bringen kann. Ja. Reicht das?
Ja. Anne Lüder, ist das richtig? Ja, das ist schön. Und dann Ralf nochmal.
Sie hatten auch die Folie von den Baumaßnahmen der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät. Das sah so aus, als würde
Ja, Sie sprechen da eine wichtige Sache an, mit der wir aber, und das ist das macht richtig Spaß mit Ihnen. Es gibt unterschiedliche Dinge in der Universität. Es gibt Clubs, die funktionieren und die kommen weit im Vorfeld von irgendwelchen Dingen zu uns und fragen, wie lange sind wir denn noch sicher? Wir hören dort und dort und dort ein Gerücht oder den Satz, wir müssen weg. Und der, Ihr Kommilitone, so ein, ich sage jetzt mal, kleinerer, rundlicher, wie heißt er? Grundschullehrer. Ist jetzt fertig geworden. Der war Chef des Clubs, lange Zeit. Der kam immer an. Und mit dem haben wir so gerne zusammengearbeitet, weil der mit uns zusammen zur Stadt gegangen ist, um Anschlussmöglichkeiten. Wir sind ja noch da. Und eigentlich wollen wir sie auch dort, den Club, als weichen Standortfaktor. Aber wenn die Flächen, er muss ja gemacht werden und die Flächen kosten viel Geld. Und da stellt man sich die Frage, kann der Club das bezahlen? Der sagt sogar, er könnte das bezahlen. Und da haben wir mit ihm vereinbart, wir sorgen mit dir zusammen, in der Stadt ein Grundstück zu finden, vis-à-vis des Standortes. Und dort sollst du deinen eigenen Club bauen können. Und da sind wir jetzt auf dem Wege. Sie haben recht, er soll weg, ich weiß nicht, 2012 oder sowas. Es ist abhängig von den Innensanierungen dort. Und er wird sich neu orientieren. Und zwar gegenüber der Studentenwohnheime, der bunten Studentenwohnheime, dort wo die Moschee, in dem Bereich, das ist der Standort. Und so sind wir mit der Stadt und mit dem Club im Gespräch. Das ist das gute Beispiel. Andere jammern nur rum und sagen, 20 Jahre habt ihr uns nichts gesagt, obwohl wir immer das Gleiche sagen. Ihr seid nicht ganz sicher, aber kümmern sich nicht. Das macht Spaß, mit diesen Besatzungen dieses Clubs zusammenzuarbeiten.
Ja. Ralf Ortmann?
Ja, nochmal zur Musik. Das ist ja auch so ein Bestandsgebäude.
Behindertengerechtigkeit ist gesichert. Wird gesichert. Komplett. Selbstverständlich. Denn das ist ja bei den Philosophen, es gibt ja in der Universität auch den Fall, als wir die Chemie gebaut haben. Wir wurden jetzt kritisiert, es gibt keine Laborplätze für Rollstuhlfahrer. Als wir die Chemie gebaut haben, haben wir die Nutzer, die Chemie, die jahrzehntelang Chemie spielen oder machen, gefragt, gibt es solche Studierenden? Da haben die gesagt, nein, gibt es nicht. Gibt es aus gesetzlichen Gründen nicht. Die dürfen bei uns nicht studieren. Jetzt sagt mir jemand, natürlich gibt es Chemielehrer. Die müssen doch irgendwelche praktischen Dinge machen. Das hat uns damals keiner gesagt. Die Chemie ist ja trotzdem 100% behindertengerecht erschlossen, aber so ein Chemielaborplatz für einen Rollstuhlfahrer kenne ich zum Beispiel nicht. Weiß ich nicht. Haben wir, glaube ich, auch nicht. Aber für das Gebäude der Physik muss erschlossen werden. Und zwar ist es ja auch da eine günstige Konstellation. Auf dem Hof wird ja dieses Bibliotheksgebäude errichtet werden. Und vielleicht gibt es da gemeinsame Erschließungen, dass das Bibliotheksgebäude in allen Ebenen erschlossen ist und man in allen Ebenen dann über Brücken oder direkt angebaut in das Physikgebäude kommt. So sind die ersten Ansätze jetzt der Überlegung, weil wir das jetzt auch gerade, studienhaft beplanen.
Ja, jetzt habe ich nochmal Henning Rohrmann und dann Henning.
Ist es nicht. Da haben Sie recht. Aber 1700 Quadratmeter ist es groß. Sie haben im 10-Geschosse 3300 insgesamt, aber von diesen 3300 sind ja 7 Etagen, wenn ich richtig bin, inzwischen Bibliothek. Also haben Sie 3x300, 900 Quadratmeter im 10-Geschosse. Dann haben Sie noch den Zwischenbau, dann haben Sie überall in der Stadt noch was. Haben Sie ja immer noch. Und hier, Sie haben die Seminarflächen und Vorlesungsflächen im Hauptgebäude der Universität, am Universitätsplatz. In der Physik sind schwerpunktmäßig Bürogebäude. Deswegen muss da im Raumzuschnitt noch was geändert werden. Büroräume, Wissenschaftler, Nichtwissenschaftler, Arbeitsplätze. Und, das ist nur die halbe Wahrheit, Sie haben recht, insgesamt reicht das bei weitem nicht aus. Ein Teil, und da sind wir mit der Philosophie im letzten Jahr schon mal strittig gewesen, ein Teil der Philosophie geht in die Ulmenstraße als geschlossene Einheit in das Gebäude, wo jetzt das Rektorat drin sitzt und Rektorat, die Seite, die schon saniert ist, wo die Bundespolizei drin war. Zunächst, da ist jetzt auch schon die Bibliothek Altertumswissenschaften drin. Es gibt verschiedene Interessenslagen in der Philosophie. Ich will da jetzt auch keine Gerüchte aufbringen. Die Philosophie muss sagen, und das kann nur die Philosophie sagen, wer geht dorthin, wer geht in die heutige Physik, und dann wird das gemacht.
Und wer bleibt im Knast?
Und wer bleibt in der Hermannstraße 34? Ja.
Juliane, ist richtig? Ja.
Also das Ziel war, dass die Grundschulpädagogik als erstes, wenn die gesamten Erziehungswissenschaften, aber es ist eben eine Entscheidungsfrage der PAF, in die Ulmstraße sollen, dort einziehen werden. Und da die Ulmstraße im ersten Bereich erst 2012 frei wird und dann für die Grundschulpädagogik sind Labore unter anderem ja, nicht Labore, Werkstätten, Übungswerkstätten, Werkräume, erforderlich, die sollten dort rein. Das war schon eine Planung und das ist auch der Stand, den ich noch habe. Inzwischen wollen aber auch die Altertumswissenschaften und so weiter. Aber wenn Sie jetzt im vierten, fünften, sechsten Semester sind, haben Sie wenig Chancen, die schöne Ulmstraße noch zu erleben. Das tut mir dann leid. Ja, ja, das sagen Sie so. Sie haben einen Professor Nickel, der ist doch noch an Bord.
Ja, ja.
Der war früher Prorektor und da haben wir die Bedarfe für die Erziehungswissenschaften mal, Raumprogramm heißt das, ne? Alle Räume aufgeschrieben, wer sitzt wo, was soll da passieren, Labor, Büro, Experimentarium und weiß ich was alles. Und Sie sagen 5 Räume, das höre ich gerne. Aus den 5 Räumen werden, wenn Sie dann umziehen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nicht 50. Aber 35 werden es. Das ist so. Wenn sich ein Bereich entwickelt, dann bisher funktioniert er. Teilweise fühlt man sich sogar wohl, obwohl das doch wirklich noch der Charme der DDR da draußen ist in Lichtenhagen. Aber dann, wenn man einmal diese Möglichkeit hat, neu zu bauen, dann macht man das auch so, wie es wirklich sein soll. Es wären nicht 35, das garantiere ich, das ist gar nicht möglich. Aber irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit. Und das Raumprogramm damals von Herrn Nicke, das war sehr umfänglich, sodass wir damals gesagt haben, wo machen wir es denn bloß hin?
Haben wir weitere Fragen? Dann melde ich mich nochmal zu einer Art Schlusswort. Sie haben vielleicht nachvollziehen können, dass ich also Bauen das Schönste finde, was man so machen kann. Das sind so wunderbare Luftschlösser. Und Herr Böttcher fällt aber dadurch auf, dass er ab und zu dann doch, wie Sie gemerkt haben, recht barsch die Antragsteller in die Realität zurückführen kann. Das finde ich auch sehr heilsam, dass man aus den Luftschlössern in die Realität zurückkommt. Und ich wollte es vorhin nicht berichten, aber unser erstes Zusammentreffen war so, dass die Historiker, die war im Grunde mental noch die Sektion Geschichte, am Wilhelm-Kühls-Platz mir immer erzählte, ja, wir wollen ja unbedingt umziehen und wir müssen neue Räume haben. Und dann habe ich, als ich nach Rostock kam, Herrn Böttcher eben gebeten, zu einer Besprechung zu kommen. Und als von Umzug gesprochen wurde, sagte er erstaunt, ich habe von Umzugsplänen der Historiker noch nie etwas gehört. Und ich weiß, dass das richtig war, denn dort war ausgegeben, bloß nicht umziehen und die alte Mentalität im alten Haus weiterpflegen. Wir sind umgezogen in die August-Bebel-Straße 28. Und das war in der Tat ein Neuanfang. Und ich habe immer gesagt, was kann das Gebäude dafür, was die Menschen mit ihm gemacht haben. Und wenn wir jetzt Nachfolger der Staatssicherheit sind und machen dort Geschichte, ist das überhaupt nichts Schlimmes. Das Gebäude ist geeignet für eine Büro- und für eine Bibliotheksnutzung. Und das war sozusagen das Erste, wo wir mit Herrn Böttcher zu tun hatten und er uns sozusagen richtig gehend auf den Pott hatte. Ich habe noch nie da was von gesagt. Mir hatten sie es erzählt, Herrn Böttcher nicht. Aber dann lief es. Und ich denke, dass dieser Spannungsbogen zwischen dem Erwünschten, diesen schönen Luftschlössern, die man sich baut, den Computeranimationen, die wir ja heute nun auch bildlich erzeugen können, und der Realität, und zwischen diesen beiden Extremen sitzt natürlich die erwähnte Geldkatze, die sagt, aber das möchte ja wohl beteuert werden. Also es muss bezahlt werden. Und insoweit, denke ich, können wir heute sowohl mit Kenntnisgewinn in der Realität und mit Gewinn an Teilhabe von Zukunftsplanungen, die Sie vielleicht nicht mehr direkt, aber indirekt, vielleicht für Ihre Kinder und Enkel interessieren, dass hier Herr Böttcher uns einen sehr guten Einblick gegeben hat. Und dafür, denke ich, haben wir Anlass, uns zu bedanken. Und damit schließen wir die Sitzung. Vielen Dank.